einfach notwendig, dass wir im Worte Gottes, Alten und Neuen Testaments, Bescheid wissen, zu Hause sind, erkennen, was Gott letztlich zu uns reden will durch sein Wort. Das, was wir heute gelesen haben, schließt uns zugleich gewaltige und verborgene Umstände auf, mit denen wir letztlich alle zu tun haben. Zuweilen ist aber auch das Wort missbraucht worden, und zwar für die Auslegung privater Erkenntnisse. Wir aber wollen hier von der Aussage der Heiligen Schrift und dem, was die Bibel Gottes Wort sagt, nichts weglassen und nichts hinzufügen. Betreffs der Heiligen Schrift. Zunächst stellt sich Gott selbst im Ich vor. Das ist das Erste. Und wir sollen das sehen, sagt Gottes Wort. Deshalb siehe. Wenn Gottes Wort mit einem siehe darauf hinweist, haben wir hinzusehen. Sonst übersehen wir Mitteilungen Gottes. Was sollen wir sehen? Dass er, der Herr, den Schmied geschaffen habe. Nun, wir könnten sagen, das ist doch selbstverständlich, dass Gott alle Menschen erschaffen hat. Warum soll das hier nochmal erwähnt werden? Er hat sie doch alle erschaffen, ob sie Schreiner, ob sie Schmied oder ob sie Bäcker des Handwerks sind. Die Menschen hat er doch alle erschaffen. Zwar hat Gott die Menschen nicht erschaffen, mit dem Ziel, dass sie Waffen hervorbringen. Das war nicht der Erschaffungsgrund. Denn die Waffen sind Geräte, mit denen man andere gut tot machen kann. Gott aber, sagt die Schrift, ist ein Erhalter aller Menschen, wodurch die Waffen letztlich gottwidrig sind. Deshalb werden die Schwerter im Tausendjahrreich in dem Zeitalter des Friedens zu Pflugscharen umgeschmiedet, wie uns die Bibel das sagt. Jetzt schauen wir ins Alte Testament und schauen dort hinein, wie uns die Bibel in 1. Mose 4 mitteilt, lag der Anfang bei den Menschen zur Herstellung von Waffen in der kainitischen Linie. Dort finden wir in 1. Mose 4, 19, durch den Lamech, wir haben in der Bibel verschiedene Lamech, das ist ein Lamech aus der kainitischen Seite. So finden wir in Vers 19 durch Lamech den Beginn der Vielweiberei. In Vers 21 bringt uns die kainitische Linie die Kunst der Musik. Und Tubal-Kain, Vers 22, ist ein Erfinder von Gegenständen, wie es dort heißt, aus Erz und Eisen, wodurch man Menschen töten konnte, Doppelpunkt, das Schwert. Und Lamech selbst verherrlicht in Vers 23 den Mord. Und zwar mit diesem Gerät. Denn hier wird in der Dichtkunst der Totschlag proklamiert. Wenn also Gott den Schmied geschaffen hat, dann doch nicht mit der Zielsetzung als Erfüllungsgehilfe für Mord und Totschlag. Zwischen dem Geschöpf, und zwar Mensch zu Beginn, und den Schmied von heute, dazwischen liegt die Sünde des Menschen, und zwar in der freien Willensentscheidung. Gott hat aber nicht uns Menschen erschaffen, damit wir uns einander töten. Wenn nun der Herr die Erschaffung des Waffenschmiedes erwähnt, erkennen wir darin den Ausdruck der Liebe Gottes zu uns und zugleich auch zu seiner göttlichen Duldsamkeit und Barmherzigkeit. Von der Seite der Gerechtigkeit Gottes her, haben wir der Sünde wegen jedes Lebensrecht vor dem Herrn verloren. Wir haben kein Recht mehr zum Leben. Darum ist es die Lebensgabe durch Christus, die uns geworden ist, nichts anderes als göttliche Gnade. Gnade ist nicht rechtsfordernd verbunden. Auch wenn der Waffenschmied das Kohlenfeuer anbläst und das Tötungsgerät hervorbringt, auch wenn er aus dieser Tätigkeit, wie die Schrift sagt, ein Handwerk daraus gemacht hat, so hat der Herr diesen Menschen, Schmied, Waffenschmied, leben lassen, weil er ein Erhalter, wie es gesagt war, aller Menschen ist. Und es sollte auch erfüllt werden, was in 2. Samuel, Kapitel 14, Vers 14b ausgesprochen ist, und dort heißt es, Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern er sinnt darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm weg verstoßen bleibe. Und das konnte letztlich nur durch Gottes Liebe und Barmherzigkeit geschehen. Und diese Gottesabsicht ist uns in der Heiligen Schrift insbesondere verdeutlicht durch das Wort und den Begriff Gnade. gleich so wie Gott den Menschen einstmals erschuf, hat Gott zuvor, bevor Gott den Menschen schuf, die Engelwelten erschaffen. Über das Größenausmaß der Engelwelten wir uns überhaupt keine Vorstellung machen. Wir können es gar nicht mit einer Fünf-Sinnen-Ausrüstung. Ist nicht möglich. Wir können noch nicht einmal die uns betreffende kosmische Schöpfung durchdenken, wenn wir uns daran erinnern lassen, dass es Millionen und Milliarden von Systemen an Sternen gibt, die uns noch völlig unbekannt sind, zu denen ein Mensch auch nie rechnerisch, optisch oder anderweitig hinkommen wird. Ein Größenausmaß der materiellen Allbezogenheiten, mit denen wir in unseren Gedankengütern nie zurechtkommen. Beide, Menschen und Engel, sind Geschöpfe, hervorgegangen aus der Hand Gottes und aus dem Hauche Gottes. Die übrigen uns bekannten Geschöpfe, vom Pferd bis zum Regenwurm, was darüber und darunter ist, wurden durch das Wort Gottes erschaffen. Zurück zum Text. Und ich, sagt der Herr, habe den Verderber geschaffen, um zu zerstören. Zwar hat Gott die Engel nicht geschaffen, damit sie verderben sollen. Das war keine Absicht Gottes und nie ein Ziel Gottes. Zwischen dem Geschöpf Engel zu Beginn und dem Verderber heute liegt die Sünde dieser Engel in der freien Willensentscheidung. Das sind Sätze, die müssen wir uns merken, sonst kommen wir nicht zurecht mit bestimmten Aussagen über unser Textwort hinaus. Die Sünde hat Engel und Menschen ins Verderben gerissen. Gott hat aber die gefallenen Engel nicht als Verderber geschaffen. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Und der Besitz der freien Willensentscheidung all der Geschöpfe, die gehaucht wurden, sind keine Sünde. Das, was den Engeln allgemein nicht gegeben ist, war die Beziehung der Gottesliebe zwischen Gott und Engeln und von Engeln zu Gott. Deswegen besitzen sie auch nicht die uns gewordene Rettungsgnade. Die Schöpfung der Engelwelten war nicht wie bei den Menschen Gottes gemeinschaftsfähig. Der Grund liegt darin, dass ihr Verhältnis zu Gott vom Gehorsam getragen wird. Das ist das Verbindungsglied der Engel zu Gott. Gehorsam. Der Schaden bei der Engelrevolte damals wog deshalb so stark, weil der Gehorsam ihre Basis, ihre Grundlage zu Gott hart verletzt wurde, nachdem sie, wie wir wissen, allesamt Gott geschaut hatten, über uns Menschen dagegen, heißt es in der Schrift, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn kundgemacht. Hier stellt die Bibel klar, in Hebräer 2, Vers 16, denn er nimmt sich fürwahr nicht der Engel, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Da sich nun der Herr im Himmel jener Engel nicht annimmt, versuchen es in lapidarer Weise die Menschen. Gläubige wollen sich als Engelretter versuchen. Ich mag es hier nicht ausdrücken, was mir auf der Zunge liegt. Sag's lieber nicht. Weil es Kinder Gottes sind, die solches reden. Ich habe es gerade noch zurückgehalten. Gläubige wollen sich als Engelretter erweisen. Muss man sich mal vorstellen. Was dabei herauskommt, können wir uns nur schwach denken. Zuerst muss die Bibelstelle von Hebräer 2,16 ins Gegenteil umgepolt werden. Tja, das ist ein Vorgang, der ist schon sehr alt. Er bezieht sich in dieser Sonderlehre gegenüber der Heiligen Schrift in anderen Verhaltensweisen der Erkenntnis des Wortes. Diese Lehre ist schon sehr alt. Sie stellt die geredeten Worte Gottes in Frage. Und da finden wir schon zu Beginn der Heiligen Schrift diese Sonderlehre. Sollte Gott gesagt haben. Das heißt, die geredeten Worte Gottes mussten um so und so viel Grad gedreht werden, damit sie einen gewissen Wahrheitsgehalt verlieren sollten. Und dann will man die Liebe Gottes, die der Herr zu dem Samen Abrahams uns schriftlich kundgetan hat und durch Christus am Kreuz erwiesen hat, auch auf die verlorenen Dämonen erweitern. Darum geht's. Man sagt, diese Liebe ist auch für den Satan da. Und alles das, obgleich in Johannes 13, Vers 1b geschrieben steht, da er, der Herr, jetzt kommt's, die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Da steht aber nichts von abgefallenen Geistern. Dass Gott seine Liebe am Kreuz auch auf jene bestimmt hätte, das stimmt nicht. Hier wird das eingegrenzt. Da wird gesagt, Gott habe den Schmied geschaffen, damit er das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt. Und Gott habe den Verderber geschaffen, damit er zerstöre. Beides stimmt in dieser Form nicht, was da gesagt wird. Gott hat nicht den Menschen erschaffen, damit er sündige oder in Sünden erschaffen wurde. Gott schuf, sagt die Bibel, unverändert, nicht umgepolt, in seinem Bilde. Und sein Bild war sündlos. Gott kann nicht sündigen. Dieses Bild trugen wir von der Schöpfung her. Zum Bilde Gottes gehört aber die freie Willensentscheidung. Die freie Willensentscheidung des Menschen Adam Eva in dem stärkeren Einfluss des Geistes Satans im Garten Eden hat den Menschen zur Sünde verführt. Auch hat Gott den Menschen vor dem Fall gewarnt, dass er andernfalls sterben müsse. Das bestätigt auch die Eva. Die sagt das. Und Gott hat den gesalbten Cherub nicht in Sünden und nicht als Zerstörer geschaffen, sondern er schuf ihn zum Dienst dem heiligen Gott in Gehorsam. Von Hesekiel 28, Vers 15 lernen wir, wie es heißt, vollkommen, ich wiederhole noch einmal, dass wir das Wort nicht mehr vergessen, vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden. Und gerade in dem nächsten Vers 16 wird deutlich, und du sündigtest. Dass er nicht sündigen musste, das war seine Sache. Aus seiner freien Willensentscheidung. Niemals schafft Gott die Geschöpfe, damit sie sündigen müssen. Das müssen wir so weit aus uns herausreißen und wegwerfen, wie es nur irgend geht. Weil das gottwidrig ist. Zuweilen hört man auch die Frage von Gläubigen. Warum nur hat der allwissende Gott im Himmel die Menschen erschaffen, wenn er genau wusste, dass die gesamte Menschheit bis auf einen winzigen Rest, das sind die Erretteten, in der ewigen Verdammnis endet? Zuerst ist oder sei hier gesagt, dass die Schöpfung der Engel und die Schöpfung der Menschen ein einziger Plan Gottes ist, auch wenn die Schöpfungsvorgänge zeitlich voneinander lagen. Es ist ein Plan Gottes, den der Herr sich selbst vorgesetzt hat. Beides gehört zur Ewigkeitsgeschichte Gottes und seiner Wege, die Engelgeschichte und die Menschheitsgeschichte. Es ist wie ein verschnürtes Paket, das Paket dieser seiner Geschöpfe. Das eine nicht ohne das andere. Die Erretteten, denken wir an uns, die wir uns zu Christus hinbekehrt haben. Da wird immer das Herz froh und locker. Da fallen alle Entspannungen. Am liebsten sollte es jetzt wie mit einem Lift hochgehen. Die Erretteten in der Herrlichkeit stellen für Gott einen so überdimensional großen und gewaltigen Wert dar, dass die Milliarden von verlorenen Menschen überhaupt kein Gegengewicht vor Gott ausmachen. Das bezeugt übrigens auch das fünfte Himmelreichsgleichnis. Das Gleichnis vom Reich der Himmel in Matthäus 13, Vers 45 bis 46. Der dort erwähnte Kaufmann, Bild von Jesus, es heißt, er verkaufte alles, er gab alles, was er hatte, und kaufte, das heißt, er gab etwas dafür. Du kannst ja mal in den Laden reingehen und sagst, ich bezahle nicht, ich will aber trotzdem Ware kaufen. Da werden sie sagen, da drüben ist die Tür. Klar, nicht? Auch der Herr hat bezahlen müssen, das, was er kaufte. Das, was er bezahlte, haben wir heute Morgen in der ersten Stunde an der Person unseres gelobten Herrn in besonderer Weise gedenken dürfen. Und kaufte die eine kostbare Perle, die kostbare Perle, um die es sich hier handelt, ein Bild der Errettung, erkauft durch sein Blut in dem fünften Himmelreichsgleichnis im Anwendungsbereich auf die Gemeinde bezogen. Die Erretteten sind damit sein Kleinod, Perle. Ein Kleinod. Ich habe noch keine Perle gesehen. Ich habe noch nicht viel Perlen gesehen. Aber ich habe noch keine gesehen, die man mit dem Kran heben und transportieren musste. Mit einem 25-Tonner Lastwagen sie zu transportieren, ich habe sowas noch nicht gehört. Eine Perle ist eine kleine Angelegenheit. Ein Kleinod. Aber eine wertvolle Sache. Für den, der alles gibt, auch sein Leben, der auch die Verlorenen gibt, um das eine zu besitzen, woran sein Herz hängt. Es ist sein Kleinod auf dieser Erde. die Seinen. Darum, weil es Gott bei den Erlösten gelang, seinen Geist in unser Inneres hineinzubringen, so verseucht sind wir vom Natural durch die Sünde. Das ist die neue Schöpfung in uns. Die Wertschätzung unserer Seelenrettung wird den Seinen wohl erst in der Ewigkeit recht zum Bewusstsein kommen. So wie kleine Kinder die Güte und die Liebe der Eltern nie verstehen, sondern nur genießen können. Sie missdeuten Weisungen der Eltern, dabei sind es Dinge, die das Kind vom Schaden abhalten sollen. Das ist Liebe. Leben auch die Kinder Gottes in tiefster Unkenntnis über dem Reichtum der Güte und Liebe unseres himmlischen Vaters. Mit unseren Gesichtsgesten können wir die Liebe des Vaters anderen gegenüber nicht verständlich machen. Nun zurück zum Textvers. Dort heißt es, ich habe den Verderber geschaffen. Wir sollten den Ausdruck Verderber im Lichte der Heiligen Schrift noch kurz besehen. Die erste Erwähnung Verderber finden wir in 2. Mose 12, Vers 23. Der Verderber soll alle Erstgeburt im Lande Ägypten vom Mensch bis zum Vieh schlagen. Wir kommen hier zur Frage, wer ist der Verderber? Wo es doch in 2. Mose 11, Vers 4 heißt, so spricht Jehova, um Mitternacht will ich ausgehen mitten durch Ägypten und alle Erstgeburt im Lande Ägypten soll sterben. Beachten wir hier, dass der Verderber nicht Gott ist. Nach 2. Mose 12, 23 ist gesagt, und Jehova wird hindurchgehen, die Ägypter zu schlagen, und zieht er das Blut, so wird Jehova vorübergehen, und dann kommt es. Und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, um zu schlagen. So, jetzt ist klar. Im Auftrage Gottes schlägt der Verderber. Aber dort, wo das Blut gefunden wird, erlaubt der Herr nicht zu verderben. Ein Bild, ein Schattenbild hier von der herrlichen Wirksamkeit des Blutes Jesu. Die wir errettet sind, haben Christus angenommen in Verbindung durch den Kaufpreis seines Blutes, durch welches wir reingewaschen sind in den Augen Gottes von aller Sünde, wie es heißt, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ein ganz ähnliches Bild finden wir bei David. Ich ziehe dieses Bild nur zum Verständnis heran. Es geht also hier nicht um eine Geschehensanalogie, sondern nur zum Vergleich, wie hier erkannt werden soll. In 2. Samuel 24, 1, wo Gott, da heißt es, Gott den König David zum Ungehorsam reizte. Aber in 1. Chroniker 21, 1 heißt es in der gleichen wiedergegebenen Geschichte, dass Satan ihn, den David, reizte. Wir sollten da heraus lernen, dass Gott der oberste Gerichtsherr über alles ist. Der Verderber aber steht im Auftrage Gottes und ist als eine finstere Macht erkennbar. Ganz kurz, wer ist nun der Verderber? Nach Offenbarung Kapitel 9, Vers 11 ist es ein König, ein abgefallener König, ein Großkönig. Er wird Engel des Abgrunds genannt, hebräisch Abaddon und griechisch Apollyon, was wörtlich Verderber heißt. Verderben und Verderber. Es ist die finstere Macht des Todes, jener Geist, der für den Tod zeichnet. Daher beim Schlagen der Erstgeburt in Ägypten, der Verderber des Lebens. Im Gericht Israels, Offenbarung 9,11, der Verderber, wo alle Menschheit umkommen wird, bis auf den in der Schrift bezeichneten Überrest. Von der Schöpfung her hat Gott ihn, den Verderber, erschaffen. Um aber als Verderber zu zerstören, war die Engelsünde Anlass. Wie der Herr bestimmte Sünden an Menschen sieht, das wollen wir hier auch noch kurz durchnehmen, entnehmen wir aus Sprüche 28, Vers 24, und dort heißt es, wer seinen Vater und seine Mutter beraubt und gleichzeitig spricht, kein Frevel ist es, der ist ein Genosse des Verderbers, des Todes. Noch deutlicher wird es in Sprüche 18, Vers 9. Da heißt es, wer sich lässig zeigt in seiner Arbeit, ist ein Bruder des Verderbers. Sicherlich ist hier in erster Linie die Arbeit im Reiche des im Weinberg Gottes gemeint. Aber auch, wenn wir im Berufsleben stehen, sagt Paulus, arbeiten wir als dem Herrn. Lässigkeiten stellt Gottes Wort an den rechten Platz. In welch einer Verantwortung vor dem Herrn stehen doch die Erlösten? Wer von uns möchte schon ein Bruder des Apollyon sein? Das ist ja furchtbar. Aber nur, dass es uns deutlich wird. Naja, wir lassen es lieber. Lässigkeit, Lassheit im Reiche Gottes genügt für diesen Titel, irgendwo noch einen Bruder zu haben. Lässige sind für Gott nicht brauchbar. Und zum Schluss zeigt uns dann das Neue Testament eine Sünde. Eine Sünde, über die Kinder Gottes hinweggehen können, als ob es nichts sei. Als ob es nichts wäre. Es gibt viele Kinder Gottes, die sich bis heute nicht gereinigt haben. Von dieser gräulichen Sünde. Dass sie sich darin bewegen, wie der Fisch im Wasser. Es ist eine Sünde, die wir in 1. Korinther 10, Vers 10 finden. Es ist das Murren. Da heißt es, da murrten etliche und wurden vom Verderber umgebracht, weil sie gemurrt hatten. Eigentlich von der Gerechtigkeit Gottes ohne Gnade würden wir bei jedem Murren sofort vom Verderber disqualifiziert werden müssen. Das wäre Gerechtigkeit Gottes. Aber das Blut ist für uns Garantie, dass Gott nicht zulässt, dass der Verderber sein Handwerk vollzieht. Und so kommen wir dazu, sagen zu können. Wir können dafür dankbar sein, dass der Schöpfer Gott bei Erschaffung des Menschen in 1. Mose 1, Vers 26 nicht die Grundlagen der neuen Schöpfung in Wiedergeburt, dass er diese Grundlagen nicht mit hineingelegt hat. Wie wir das in 2. Korinther 5, Vers 17 lesen. Der Seelenfeind hätte uns in den Tod gerissen, ohne dass wir die Errettung erfahren hätten und dann auch nicht mehr erfahren hätten können. Die Schwächeren im Geiste waren wir, im Garten Eden gegen Satan immer. Allein die Gnade und Liebe Gottes vermochte uns, nachdem, weil du gesündigt hast, sollst du sterben, trotz des Todes uns eine neue Schöpfung mit Seelenrettung durch Golgatha zu schenken. Freuen wir uns, die wir dem Herrn gehören. Sind wir dankbar und verbannen alles Murren. Es ist eine verderbliche Sache. Das Neue Testament sagt deshalb, seid gastfrei gegen jedermann ohne Murren. Ladet niemand ein mit Murren, dann steht ihr in der Sünde vor Gott. Freuen wir uns, soweit wir errettet sind, Gegenstände seiner Liebe geworden zu sein, von einer Retterliebe, von der es heißt in 1. Korinther 13, Vers 8, von dieser Liebe, die nimmer vergeht. Die ist nicht durch unsere eigene Sünde, auch nicht durch die Sünde des Verderbers, eh und je antastbar. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, sagt Gottes Wort. Bruder und Schwester, du darfst dich in der Liebe des lebendigen Gottes angenommen und aufgenommen wissen. Wir haben einen Gott, der sich uns, die wir ihm gehören, voller Liebe zugewandt. Eine Liebe, die nie mehr vergeht. Betet dafür, dass der Herr bald kommt. Wir möchten diese Liebe von Angesicht zu Angesicht schauen. Amen.